Herzlich willkommen zu Waldorf Lern Sex Education, dem Podcast von Herrn Kaiser und Frau Klippstein. Folge 10, die Geschichte der Sexualkunde an Waldorfschulen. Welche Veröffentlichungen und Konzepte gab es in den letzten 50 Jahren zur Sexualkunde bzw. der sexuellen Bildung an den Waldorfschulen? Wir haben dazu Professor Dr. Michael Zech befragt, der sich seit seiner Zeit als junger Oberstufenlehrer an der Waldorfschule in Prien am Chiemsee und später dann als Mitglied des Beirats der Forschungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen für dieses Thema engagiert hat. Hier erfahren wir alles Wesentliche und auch Kontroverse über die Sexualkunde an Waldorfschulen in den letzten Jahren. Ein Grundlageninterview, das uns mit den Basiskenntnissen versorgt. Was wurde an den Waldorfschulen in den letzten Jahrzehnten zur sexuellen Bildung getan? Und was vor allem ist wünschenswert, dass es noch getan werden sollte? Viel Freude beim Anhören dieser Folge.
Lieber Michael, du hast dich innerhalb der Waldorfbewegung und der pädagogischen Forschungsstelle der Waldorfschulen seit langem dafür eingesetzt, dass es einen eigenen Unterricht zur Sexualkunde gibt und dass das Thema forscherisch bearbeitet wird. Du warst selber lange Zeit Oberstufenlehrer für Geschichte und Deutsch, hast dich international um die Etablierung der Waldorfschulen gekümmert und bist jetzt vorwiegend in der Lehrerinnenbildung und der Forschung in Kassel tätig. An der Alanus-Hochschule in Alfter hast du eine Professur für die Didaktik der Kulturwissenschaften. Handelt es sich mit der Sexualkunde eher um ein Thema der Kulturwissenschaften oder der Biologie oder vielleicht auch nur der ganz praktischen Lebenskunde? In welchem Verhältnis siehst du die Bereiche zueinander?
Naja, wenn man Kulturwissenschaften betrachtet, dann stehen die in einem engen Verhältnis zur Anthropologie. Und die Sexualität ist somit auch natürlich ein zentraler Gegenstand der Kulturwissenschaften und der Anthropologie. Und insofern hat es auch eine biologische Dimension. Aber es ist ganz interessant, ich kann vielleicht erzählen, ich bin so ein bisschen zufällig eigentlich mehrfach zu diesem Thema gekommen. Das erste Mal war so, als ich in Prien am Chiemsee als junger Lehrer da mit die Oberstufe aufgebaut habe, bin ich tief erschrocken, als ich dann in der Oberstufe feststellte, dass die Schülerinnen und Schüler erstens damals überhaupt keinen Sexualkundeunterricht an der Schule je genossen hatten und zweitens auch über entscheidende Dinge von Verhütung oder auch, was die Sexualität des anderen Geschlechts anbelangt, nichts wussten. Da habe ich dann begonnen, mich irgendwie zu engagieren und habe damals vor allem mit einem Salzburger Gynäkologen zusammengearbeitet, der eine sehr gute Art hatte, die Mädchen und Jungen anzusprechen und einzuschließen. Das war in den späten 80er Jahren und damals waren die Sonderthemen gerade noch vielleicht die Homosexualität. Also viele Themen, die heute sozusagen im Sinne der Gender-Situation und individueller Identitätsentwürfe mit eben auf dem Schirm sind, waren damals überhaupt kein Thema. Ja? Also sowas wie Transgender- oder Intergender-Situationen, das fand keine Berücksichtigung. Und dann wurde ich, glaube ich, 98 Mitglied der pädagogischen Forschungsstelle, Mitglied des Beirats. Mhm. Und da war dann Anfang 2000 eine große Aufregung, weil auf einer Kolisko-Tagung, das ist eine gemeinsame Tagung von der pädagogischen Sektion, der medizinischen Sektion, auf einer solchen Kolisko-Tagung in Finnland das Thema Sexualkundeunterricht breiter aufgegriffen wurde und von dem Gynäkologen Bart Maris und der Kinderärztin Nicola Fels damals dann engagiert nach Deutschland getragen wurde. Und in den damaligen Besetzungen der Forschungsstelle waren noch so Größen wie Schad und Kranich, hat man sozusagen eher die Haltung gehabt, Finger weg von dem Thema. Und da ich der Jüngste in der Runde war, zwar auch längst fortgeschritten, aber in dieser Runde einer der Junge war, hat man dann das Thema sozusagen, ja, kümmern Sie sich mal drum, mir als Germanisten und Historiker zugeschoben. Und dann war das eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Bart Maris und Nicola Fels. Und wir haben dann daran zunächst mal so gearbeitet, dass wir 2 Jahre lang immer wieder Kolloquien veranstaltet haben und viele Menschen aus der Heilpädagogik, aus der Vorschulpädagogik, aus dem Klassenlehrerbereich, aus dem Schulärztebereich, Psychologen und so weiter eingeladen haben und gehört haben. Und so entstand dann dieser Sammelband von der pädagogischen Forschungsstelle herausgegeben, Sexualkunde in der Waldorfpädagogik. Und
war das?
Das war 2004, 2005 erschien der. Ich warte mal. Ich, 2006 erschien es dann. Ja, genau. Es zog sich so etwas hin. Und dann war das Erschreckende dieses, als man so etwa 4, 5 Jahre später dieses Buch zur Hand nahm, war es von dem gesellschaftlichen Diskurs so deutlich überholt, dass es direkt beschämend war, einige dieser Artikel da, die sozusagen uns am Anfang 2000 noch als bahnbrechend erschienen, also dass man breiter zur Homosexualität und solche Dinge da gesprochen hat. Und es war eher betulich und auch auf einem nicht sehr aktuellen Forschungsstand und sehr schwierig.
Ja.
Was aber positiv war, war gar nicht die Publikation, sondern die Kolloquien und die Fortbildungsveranstaltungen, die dann in diesem Zuge gemacht worden sind, weil dann an einigen Schulen, einige muss man jetzt gesperrt gelesen denken, an einigen Schulen dann tatsächlich sowas wie eine Kultur von Sexualkunde aufgebaut wurde. Wir haben in dem Buch, und das vertrete ich bis heute, immer die Haltung gehabt, man solle im Grunde das nicht zu einem reinen Sonderfach machen, so dass man sagt, jetzt laden wir mal 2 Tage jemand ein oder wir sprechen 3 Tage drüber, sondern wir haben immer die Auffassung vertreten, also eine Pädagogik, die sich auf Entwicklungspädagogik bezieht, auf Förderung bezieht, auf Anthropologie und Menschenkunde bezieht, da muss die Sexualkunde einfach eine Selbstverständlichkeit als fortwährendes Thema sein. Und zwar ein Thema, was erstens in der Arbeit zwischen Pädagogen und Eltern eine Rolle spielt, immer im Vorgriff dann und dann im Unterricht. Und dann haben wir immer vertreten, und das finde ich auch bis heute richtig, dieser Unterricht, wenn es schulisch Thema wird, hat immer etwas Situatives. Das heißt, irgendetwas kommt durch die Schülerinnen und Schüler oder durch Umgebungsbedingungen, etwas, was in der Öffentlichkeit geschieht, auf. Und dann hat man, egal in welcher Situation, welchem Alter gegenüber, die geeigneten Antworten bzw. Einbettungen vorzunehmen. Ne? Mhm. Und das andere ist, es braucht auch so etwas wie eine Kultur. Das heißt, dass man es aus der Beliebigkeit, in der es bis heute in Wirklichkeit bei den Waldorflehrern liegt, herausholt. Und Waldorflehrerinnen und Lehrer haben ja sozusagen eine besondere autonome Verantwortung für ihre Unterrichtsgestaltung, die aber leider diesem Thema gegenüber sehr oft darin besteht, das Thema nicht aufzugreifen, zu umgehen oder durch kurzes Einladen, zum Beispiel von Pro Familia in der 7. Klasse meistens, dann sozusagen erleichtert abhaken zu können. Und das ist natürlich in Wirklichkeit eher eine dürftige Lösung.
Ja.
Und es wird natürlich das Thema noch gewaltig verstärkt dadurch, dass durch den Gebrauch moderner Medien im Grunde Kinder weit vor ihrer Geschlechtsreife in der Regel mit Sexualität, Darstellung von Pornografie und so weiter in einer ganz anderen Weise noch konfrontiert waren, wie das schon immer so war, dass sich Kinder und Jugendliche irgendwelche Zeitschriften gekrapscht haben oder so. Ne? Ja. Das hat sich also sehr zugespitzt. Ne? Es hat also in vielen Schulen, zum Beispiel in 5. und 6. Klassen, immer wieder so richtige Wellen, wo Pornografie, harte Pornografie, von diesen Kindern weitergereicht und konsumiert wird und so weiter. Und da ist natürlich nicht thematisieren und wegschauen sicher die
Regel. Das Übliche. Ja, damit hast du ja schon einen großen Rundumschlag gemacht und viele meiner Fragen, die ich eigentlich vorbereitet hatte, schon beantwortet oder angeschnitten. Was mich, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück und zur Frage Gerne. Zur Geschichte. Also wann wurde Sexualität oder Sexualunterricht oder wie man es nennen will jetzt oder genau fast, wann taucht es auf? Also wenn ich dich verstanden habe, Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre oder so, bei dieser Tagung in Finnland oder während deines Unterrichts hast du gemerkt, es gibt es gar nicht. Aber Publikationen gab es doch schon vorher.
Also derjenige, der sich jetzt in der Waldorfpädagogik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts da verdient gemacht hat, ist Stefan Leber. Ja. Und der hat dann auch mit Wolfgang Schad und Andrea Schuchandke, Buch herausgegeben. Das erschien so in den späten 80ern. Mhm. Das erste hat er allein gemacht, das hieß Geschlechtlichkeit und Erziehungsauftrag, Ziele und Grenzen der Geschlechtserziehung, war in dieser Waldorf-Reihe Menschenkunde in der Erziehung ein Band. Und das wurde dann später nochmal ergänzt und ausgebaut. Ja. Und Stefan Leber stieß schon auf das Grundproblem, dass sich in der Rezeption der Waldorfpädagogik die Haltung etabliert hatte, Steiner wäre dagegen gewesen, über Sexualität überhaupt zu sprechen, weil man sozusagen sonst die Jugendlichen sexualisiere und in Selbstbezogenheit im Grunde verstrickt. Ja? Mhm. Oder umgekehrt, wenn Pädagogik nicht wirklich Weltinteresse weckt, dann würden Jugendliche in sich befangen bleiben. Und dann ist so ein berühmtes Zitat, was dann gern verwandt wird, Machtkitzel und Erotik würden dann auftreten, weil man sich sozusagen mit seiner eigenen Leiblichkeit mehr beschäftigt wie mit dem Rest der Welt. Genau. Aus dem hat sich so die Haltung ergeben, das ist kein Thema für die Waldorfpädagogik. Und dann gibt es noch ein Zitat, was sehr gerne verwendet wurde, mit dem wurde ich dann auch noch in den frühen 2000er Jahren konfrontiert. Naja, es wäre eben sinnvoller, dass sich Kinder ästhetisch der Welt, einem schönen Sonnenaufgang oder so zuwenden, statt unsinnige sexuelle Belehrungen über sich ergehen zu lassen. Mhm. Und das hat mich mal veranlasst, historisch nachzugehen, was Steiner tatsächlich mit diesem Zitat eigentlich im Kontext gemeint haben könnte. Mhm. Und was ist in der damaligen Zeit, tauchte in der Pädagogik und in der Reformpädagogik die Sexualerziehung als Thema auf. Ja. Die bestand aber überwiegend in was ganz anderem, was wir heute darunter verstehen. Nämlich nicht in einer Aufklärung über Körperlichkeit, seelische Aspekte und Identitätsaspekte von Sexualität, sondern es ging eigentlich um eine Art, so benimmt sich der Junge, so benimmt sich das Mädchen.
Ja? Also Anstandsunterricht.
Die Sexualerziehung war sozusagen mehr eine Art Anstands- und Verhaltensunterricht. Und in dem Sinne, wie wir heute das als Aufklärung verstehen, war das gar kein Unterricht. Also insofern sind diese Belehrungen vielleicht auch sogar zu Steiners Zeiten zu Recht irgendwie als betulich abgelehnt worden. Ja. Und es geht vielleicht gar nicht darum, sich mit der Sexualität des Menschen auseinanderzusetzen. Ja.
Also dann, das würde sogar heißen, Steiner war dagegen, dass man sich nicht mit der Sexualität auseinandersetzt. In der Konsequenz, also könnte man davon ableiten. Aber
es wäre jetzt so eine Interpretation, wenn ich die publiziere, kriege ich Fanpost.
Ja genau, das ist eine meiner nächsten Fragen. Also welchen Widerstand gab es denn? Also hast du da erlebt? Also Fanpost, was heißt Fanpost? Welche Art von Widerstand gibt es und wie erklärst du dir den?
Also ein bisschen differenzieren. Es gibt einen zählebigen Widerstand, die Sexualthemen überhaupt in Unterricht zu integrieren. Und das besteht in einem Defizit, der bei vielen Lehrerinnen und Lehrern da ist, über das Thema abständig oder differenziert sprechen zu können. Das ist ein kommunikatives Problem, sehr deutlich. Ja. Und es ist auch dann sehr gerne die Vermeidung und die Haltung diese, das ist ja eher Sache des Elternhauses. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt oder des Öfteren ich werde eingeladen zu solchen Sachen, dann mit Klassen über so ein Thema unterhält, dann bemerkt man, dass natürlich Elternhäuser sehr wenig allgemein und grundsätzlich über die Themen reden. Man durchaus nicht davon ausgehen kann, dass eine hinreichende Unterstützung von Selbstverantwortung da erfolgen kann auf diese Weise. Ne? Mhm. Und da ist also sozusagen der Widerstand eher ein nicht artikulierter, sondern ein unterlassender oder ein mindestens teilweise vermeidender. Ja. Und dann gibt es jetzt den heutigen Diskursen gegenüber eine viel größere Emotionalität. Es geht also jetzt um das Thema Gender. Und die These, die ich dabei vertrete und für die ich heftig attackiert werde, auch aus Waldorfkreisen, ist die, dass ich meine, eine Konsequenz, wenn man sagt, Waldorfpädagogik unterstützt Individuation, eine Konsequenz von Individualität ist die Selbstwahl. Das heißt, dass man die, der oder das sein möchte, was man sein möchte. Und insofern finde ich eine Konsequenz des Individualismus, dass man seine Gender-Identität frei bestimmen kann und übrigens auch verändern darf. Also es ist ja auch keine Festschreibung dann für Allzeit oder so. Ja. Und dass man wegrücken muss von dieser Zuschreibung, dass die biologische Bestimmtheit des Körpers, über die ja auch noch differenziert zu sprechen wäre, im Grunde die Geschlechtsidentität bestimmt. Da gibt es aufgebracht aus dem Waldorfkreis durchaus Menschen, die, sagen wir sehr grob, oft sehr herabwürdigend und beschimpfende Briefe dann schreiben, dass man die Schöpfung verraten würde, dass man das Lebenswerk Rudolf Steiners in den Dreck zieht, weil ich zum Beispiel dafür eintrete, dass die Differenzierung, die Steiner mit Seelenaspekten und leiblichen Aspekten, also Wesensglieder, Seelengliedern macht, durchaus geeignet sind, solche zeitgemäßen Differenzierungen in der Identität beschreiben zu können. Mhm. Und die Tatsache bringt Menschen unglaublich auf und es wurde also schon mehrfach beantragt, dass ich vom Bund der Waldorfschulen eine Lehrbefugnis, die dir gar nicht erteilt, entzogen werden soll und dass ich Publikationsverbot haben soll und mir wird geraten, dass ich mich aufs jüngste Gericht vorbereiten soll und solche Dinge. Also es ist abstrus und ich habe auch gelernt, dass man auf diese Dinge argumentativ nicht eingehen kann. Das ist aber heute so in dem allgemeinen Diskurs ja nicht ungewöhnlich. Ne? Das Thema emotionalisiert. Ja. Und dass die Veränderung von gesellschaftlichen Normen geht halt auch damit einher, dass es Teile von Gesellschaft und Menschen gibt, die diese Veränderung nicht mitvollziehen wollen.
Das ist der eine Aspekt, zu dem ich gleich nochmal nachhaken will, nämlich die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die ja sehr stark ist. Und der andere, wo ich gerne nochmal nachhaken will, das ist... Also dass du schilderst, der Sexualkundeunterricht, also ich nenne es jetzt mal immer Sexualkunde, worüber wir sprechen, ist situativ.
Auch situativ, auch systematisch und situativ.
Bitte?
Er ist systematisch anzulegen und er ist situativ.
Okay, also dann situativ ist klar, also du gehst auf die Themen ein. Das ist ja auch eine Grundhaltung von Waldorfpädagogik, dass du auf die Themen eingehst, die sich stellen oder die du irgendwie abliest oder die explizit auftreten. Und das andere ist systematisch. Also systematisch heißt, es gibt einen Lehrplan, es gibt Epochenpläne. Es geht in diese Richtung von expliziter Lehre. Und dazu ist mir heute das Wort immersiv eingefallen, also dass es offensichtlich in der Waldorfpädagogik der Sexualkundeunterricht immersiv auftritt, das heißt eingebettet in anderes, aber nicht als eigenes Thema. So verstehe ich das jetzt mal. Ein Beispiel wäre für mich der Biologie-Oberstufen-Sammelband, der Forschungsstelle vor 3 Jahren herausgegeben hat. Ylva Zimmermann ist die Herausgeberin und ich habe mit ihr korrespondiert und sie sagte, ja, das ist, wir machen nicht ein eigenes Kapitel oder eine eigene Epoche Sozialkunde in der Biologie, sondern es ist bei uns überall drin.
Es wäre schön, wenn es wirklich so wäre.
Genau, also das Beispiel ist dann die Epoche in der Oberstufe 12. Klasse, die heißt so ungefähr Eltern werden. An dem Beispiel in dem Buch ist dann ganz viel Embryologie, Spezialwissen, biologisch hochspezialisiertes Spezialwissen, wo ich Mühe habe, das zu verstehen. Und dann kommt einmal oder an zwei Stellen geht es um Verhütung und Verhütungsmethoden. Also ich würde sagen, es kommt eben eigentlich gar nicht vor, das Thema Sexualität.
Zur Ehrenrettung ein bisschen.
Ja.
Also es gibt schon viele Kolleginnen und Kollegen, die an sich auch im Klassenlehrerbereich wirklich gute Arbeit leisten, das Thema mehrfach aufgreifend in der Mittelstufe deutlich bis hin zur Hygieneverhütung und Kenntnisse von biologischen Transformationen und solchen Dingen wirklich behandeln. Mhm. Das ist durchaus so. Und es gibt ja seit etlichen Jahren einen von mir verfassten Lehrplan, allerdings in dem Richterlehrplan eben sozusagen im Online-Teil bisher. Und in diesem Lehrplan schlage ich ein Konzept vor, sozusagen ein bisschen einschließend die Vorschulzeit und von der ersten Klasse bis in die 12. Klasse ein laufendes Aufgreifen dieses Themas auf drei Ebenen. Ich sehe da die Ebene erstmal der leiblich-physischen Veränderungen und ein Bewusstwerden können, ein Benennen können, ein Kommunizieren können über diese Vorgänge. Dann sehe ich die zweite Ebene, das ist eine psychosoziale Ebene, eine kommunikative Ebene. Das heißt, wie sich Seelisches um diese Veränderungen und diese Thematik und Wahrnehmung und so weiter gruppiert. Und das dritte ist letztlich etwas, was mit Bewusstsein und Verantwortung und Selbstverantwortung zu tun hat. Mhm. Also eine mentale Ebene, wenn du so willst. Ja, und ja. Auf diesen drei Ebenen schlage ich vor, dass man bestimmte Entwicklungsaufgaben pädagogisch unterstützt. Ich sehe das so, dass es unter Umständen sinnvoll ist, du bist ja auch erfahrener Klassenlehrer und kannst es bestätigen, dass man jetzt nicht unbedingt sagt, in der dritten Klasse muss oder in der vierten Klasse muss, aber dass man Slots, ich habe deswegen immer so 2-3 Jahre Slots eigentlich angegeben, in denen das erfolgen soll, damit man Spielraum hat, angemessen auf die mentale oder die seelische Situation einer Klasse auch eingehen zu können.
Ja. Ja.
Also es gibt etwas wie einen Lehrplan, will ich damit sagen. Es gibt etwas, wo die Emergenz im Grunde breiter möglich wäre und systematisiert werden kann. Und es ist ja auf keinen Fall nur ein Thema der Biologie, aber sicher ein deutliches Thema der Biologie.
Die Frage ist, wenn man jetzt auf die heutige Kultur schaut, die Veränderungen der letzten 20 Jahre, was das alles gebracht hat, dann fragt man sich, ob der kulturelle Bereich oder andere Bereiche nicht viel, viel größer ist, wo Sexualität eine Rolle spielt, auftaucht, Thema wird. Also vielleicht kommen wir auf die sozialen Medien zu sprechen und die digitalen Medien, die gibt es, ist ja was völlig Neues seit 20 Jahren. Und eben, du hast es schon angesprochen, dass Kinder in der 5. Klasse, kann auch schon in der 3. so sein, irgendwelche harten Pornos sehen, ohne Absicht, weil irgendwer im Bus nebendran die anguckt oder die sich die Kinder halt schon ein Handy haben.
Oder die älteren Geschwister. Und dann gibt es so kleine Initiationsriten, du darfst schon sehen, du darfst das nicht sehen und so, ja.
Ja, also sollten zum Beispiel LehrerInnen diese Filme anschauen, sollte man das kollegial machen, sollte man auf Elternabenden solche Filme anschauen, die eine unglaubliche Präsenz haben. Also wir kennen die alle, würde ich jetzt mal sagen. Wie würdest du meinen, dass man damit umgeht?
Das ist ja ein bisschen unterschiedlich zu beantworten jetzt für die unterschiedlichen Altersstufen, meine ich.
Ja.
Also jetzt würde ich so sagen, wenn sowas in einer Zeit auftritt, bevor die Kinder selbst leiblich gesehen sexuell reif werden, dann ist es natürlich etwas, was ich nach wie vor sagen würde, was, wenn es geht, zu vermeiden wäre, weil Bilder etabliert werden über, jetzt in Anführungsstrichen gesagt, Liebe. Und die etablieren sich natürlich auch. Und jetzt ist immer die Frage, wenn Schule nicht handelt, bleibt sowas unter Umständen unerlöst. Wie soll Schule handeln, indem vielleicht in Unterricht angemessen über Beziehung, Verhältnis und ein Verhältnis auch von seelischer Liebe und körperlicher Liebe eben gesprochen wird. Ich glaube, die Schule muss Angebote machen und etwas setzen. Also es ist ein indirektes Antworten. Da würde ich nicht die Pornografie thematisieren, aber ich würde etwas setzen, was sozusagen nicht die Dominanz dieser Bilder belässt. Und in der Oberstufe ist es natürlich meiner Ansicht nach auch ein Thema, was erweitert in dem Bereich Medienerziehung und Medienkunde mit reingehört, weil, jetzt muss man ja auch sagen, da tauchen ja mehrere Probleme auf. Das eine ist, dass viele Pornos, nahezu alle Pornos, ja sehr stark im Grunde Menschen in ein Objektdasein, auf ein Objektdasein reduzieren. Das ist eines. Sehr viel verbunden auch mit eindeutiger Abwertung von weiblicher Persönlichkeit und außerdem auch verbunden sehr oft mit in Wirklichkeit rassistischen Aspekten. Mhm. Ne? Und insofern gäbe es da schon für einen heranwachsenden Erwachsenen einiges zu reflektieren. Ne? Das ist ein Thema so und da braucht man jetzt meiner Ansicht nach durch Literatur, durch Ethikunterricht oder Gelegenheiten, um dann dieses Thema etwas gründlicher besprechen, auf jeden Fall. Ja.
Aber das heißt nicht, dass Pornografie als solche schlecht wäre, sondern der Mainstream der Pornografie. Denn es gibt ja auch eine bemühte feministische Pornografie oder...
Ja, jetzt muss man schauen. Das ist deswegen eine schwierige Sache, weil ich meine, du hast damit zum Thema im Grunde dessen, was eigentlich Ästhetik betrifft.
Ja.
Und da muss man immer sagen, ja, ein Film ist erstmal auch ein ästhetisches Medium. Und insofern muss man schauen, ja, mag es Pornografie geben, die ästhetischen Ansprüchen und differenzierten Ansprüchen genügen mag.
Ja.
Ich bin vorsichtig. Ich bin vorsichtig einfach, weil das Problem ist nicht in der Verdammung von Pornografie, auf die man, glaube ich, als Mensch irgendwann immer stößt oder so. Ja. Nein, es geht nicht um das Verdammen und es geht auch nicht um etwas, was als Jugendlicher auch ein Medium ist, was sicher in deiner sexuellen Orientierung eine Rolle spielt und so etwas, kennenlernen und sowas. Aber es geht meiner Ansicht nach schon sehr stark um die Problematik, dass körperliche Liebe, wenn es nur der sexuelle Vollzug ist, ja notwendig erstmal immer hauptsächlich Selbstbezug und Selbstliebe ist. Du benutzt jemanden oder eine Situation, um dich selbst gesteigert erleben zu können. Und wenn das auf diesen Aspekt reduziert ist, dann hast du eine sehr, sagen wir, einseitige, eindimensionale Perspektive auf Partnerschaft und Liebe. Darin liegt vermutlich, finde ich, das umfangreichere Problem. Also nicht in dem Aspekt, dass Sexualität gezeigt wird, sondern wenn die Sexualität sozusagen auf sich selbst reduziert wird.
Also das ist ja auch eine Bewertung, dass es nur Beschäftigung mit sich selber wäre oder so. Das finde ich jetzt an der Stelle schwierig.
Ja, ich sage, wenn es einseitig ist. Ich
meine, oder wenn es unkünstlerisch ist, nicht als
Titel. Ja, aber auch wenn es einseitig ist. Ich meine, das ist, du kannst das total setzen und dann landest du an sich dadurch bei einer diskriminierenden, verachtenden Haltung deinem Partner oder deiner Partnerin gegenüber, weil sie nur noch sozusagen Objekt deiner eigenen Erregung ist. Davon rede ich. Und alles, was kommunikativ damit umgeht, das auflöst und ein Geben und Nehmen und sonstige oder Einverständnis findet, sind ja ganz andere Fragen. Und die will ich nicht bewerten, weil die kann man nicht abstrakt bewerten, das kann man nur konkret anschauen.
Ja, und die hängen auch nicht zwangsläufig damit zusammen, ob das jetzt Film ist oder Pornografie ist, sondern die kann es auch ohne Pornografie geben oder gibt es ja auch sehr oft.
Genau,
jetzt haben wir noch 2 Minuten Zeit und ich hätte noch eine Frage. Also mir wäre die Frage, wie du was eigentlich dein Wunsch wäre, dass sich die Waldorfschulen, die Waldorfpädagogik in den nächsten 10, 20 Jahren entwickeln, in der Richtung. Was müsste da passieren oder sollte passieren?
Mein Hauptwunsch wäre, dass sich an den Schulen Kulturen bilden. Und Kulturen meine ich deswegen, das drücke ich extra so aus, dass sozusagen ein Bewusstsein im Kollegium da ist, dieses Thema nicht zu vermeiden, sondern sich gegenseitig unterstützend durch alle Klassenstufen zu bewegen, systematisch, und auch in den Eltern-Lehrer-Dialog mit einzubeziehen. Das halte ich für unglaublich wichtig. Also, dass Erwachsene erstmal lernen, über die Dinge zu sprechen, sich über Themen zu verständigen, dass man weiß, man bewegt sich heute in höchster Diversität. Ich gebe Sexualkunde in Klassen, die von ihren, zum Beispiel, muslimischen Auffassungen oder sonstigen Auffassungen ganz anders auf das Thema zu gehen. Und ich habe heute die Diversität in einer Klasse, und der muss ich entsprechen können. Also ist das nicht nur ein Thema für sich, sondern es ist das Drübersprechen und das Kommunizieren und die Wertehaltung, die sich daraus ergeben, die sind meiner Ansicht nach die eigentlich brisante Thema. Und deswegen wünsche ich, dass sich an Schulen wirklich Kulturen etablieren, dass zum Beispiel Lehrerkollegien wenigstens ein-, zweimal im Jahr über dieses Thema überhaupt richtig tagen und sprechen.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know what it was.
So, das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns oder folgt uns auf Instagram. Ciao, bis zum nächsten Mal.